Wissenschaft im Brennpunkt.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Die Gedanken sind frei. Der eigene Geist, ein sicherer Rückzugsort des Individuums. Wer nur denkt und träumt und nicht redet oder handelt, ist wahrhaft frei, kann selbst vom verbrecherischsten Regime nicht zur Verantwortung gezogen werden. Doch das könnte sich ändern.
Jeder Gedanke, den eine Person hat, hat ein unverwechselbares Aktivitätsmuster im Gehirn, wie quasi einen Gedankenabdruck. Und wenn eine Person einen anderen Gedanken hat, dann gibt es ein anderes Muster im Gehirn, einen anderen Gedankenabdruck. Und wir trainieren jetzt Computer, diese Gedankenabdrücke für verschiedene Gedanken zu erkennen.
Bis in die 70er Jahre experimentierte die CIA unter dem Codenamen MK Ultra mit Verfahren zur Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Eingesetzt wurde alles, was die vorderste Front der Forschung damals zu bieten hatte: halluzinogene Drogen, Hypnose, künstliche Gehirnerschütterung. Es gab verdeckte Menschenversuche an Gefängnisinsassen und an normalen Bürgern. Über ähnliche Ansätze in der UdSSR, in China oder Korea ist dagegen wenig bekannt. Moderne Verfahren des Gedankenlesens sind weniger belastend, haben aber das Potenzial, zielgenauer zu sein. Die Geheimdienste werden das Forschungsfeld genau verfolgen.
Ich sehe was, was du dir denkst. Die modernen Gedankenleser von Volkhard Wildermuth.
Die Uhr nicht.
Nee. Okay. So, und du machst das draußen. Sie werden jetzt einen kurzen Film, einen Banküberfall-Szene sehen. Und die Aufgabe ist, sich diesen Film so genau wie möglich anzusehen, weil wir am Schluss der Sitzung dann Fragen zu diesem Filmausschnitt stellen werden.
Das EEG-Labor des Instituts für kognitive Neuropsychologie der Freien Universität Berlin. Eine Versuchsperson sitzt alleine vor dem Bildschirm und wird Zeuge eines 2-Minuten-Tatorts. Ein vermummter Mann mit Pistole stürmt in eine Bank. Der Mann bedroht die Angestellten, lässt sich in den Tresorraum führen. Eine Angestellte drückt den Alarm. Die Polizei kommt. Der Mann flüchtet. Ende. Der Versuchsleiter kommt zurück.
So, wir wechseln die Lichtverhältnisse wieder.
Der Psychologe Dr. Sascha Tamm will herausfinden, wie verlässlich die Erinnerungen seiner experimentellen Zeugen sind. Die Probanden bekommen eine Hightech-Badekappe aufgesetzt. Darin eingearbeitet 27 Elektroden, die das Feuern der Nervenzellen belauschen. Kontaktgel stellt die Verbindung zur Kopfhaut sicher. Die Signale sind winzig klein.
Eher die Spannungsdifferenzen, die sind im Bereich von Millionstel Volt. Das heißt also, ein Volt ist ja etwa so eine Walkman-Batterie und da 1 Million mal kleiner. Das sind also wirklich sehr kleine Signale, die wir da versuchen zu messen. Und deswegen der ganze Aufwand mit der Paste und so weiter. Nur das ganze Kabelgewirr an der Kappe kommt jetzt in so ein kleines Kästchen. Und von dem Kästchen geht es dann in den Verstärker. Wir gehen jetzt raus, schon machen die Tür zu und dann startet die Messung.
Auf dem Bildschirm erscheinen Fragen. Betätigt der Bankangestellte, kurze Pause, das Zahlenschloss? Der Proband klickt auf Nein. Knebelte der Bankräuber, kurze Pause, die Angestellten mit Klebeband? Ja. Weinten, kurze Pause, die weiblichen Angestellten? Ja. Und so weiter. 35 Fragen lang.
So. Das waren die Fragen zum Film.
Für die Versuchsperson ist das Experiment zu Ende. Für Sascha Tamm fängt es gerade an. Er wird die EEG-Daten durchforsten nach Spuren falscher Erinnerungen. Falsche Erinnerungen, die er suggeriert hat, über Fragen wie die zu den weinenden weiblichen Angestellten. Im Film weinen die Frauen nicht. Trotzdem aktiviert die Frage Vorstellungen über einen typischen Banküberfall. Viele Versuchspersonen folgen der Suggestion, antworten mit Ja. Solche Klischees will Sascha Tamm im Gehirn von den Spuren eigenen Erlebens unterscheiden.
Also ich weiß zwar, wie so ein Banküberfall typischerweise abläuft, aber die Schreie dabei, die ganzen Objekte, die ich dabei angucke, in diesem Detailreichtum, das ist etwas, was bei so einem Schemawissen nicht mit abgerufen wird. Und von daher haben wir gehofft, dass wir insbesondere in den Arealen, die mit visueller Verarbeitung zu tun haben, dort vielleicht Unterschiede zwischen beiden Bedingungen messen können.
Jede Elektrode des EEG oder Elektroenzephalographen zeichnet von der Kopfhaut aus die Reaktion von Millionen von Nervenzellen auf. Das Ergebnis sind lange Zackenlinien, an deren Form der Arzt normalerweise Krankheiten wie eine Epilepsie erkennen kann. Rückschlüsse auf konkrete Denkprozesse sind dagegen kaum möglich. Dafür arbeitet das EEG zu indirekt. Wäre das Gehirn ein Computer, dann würde das EEG weniger die Zeichen auf dem Bildschirm zeigen, sondern lediglich das Brummen des Netzteils verfolgen. Aber auch dieses Brummen enthält wertvolle Informationen. Sie lassen sich extrahieren, wenn die Forscher Daten aus sehr vielen Versuchen gemeinsam auf die Millisekunde genau analysieren. In diesem Fall jeweils beginnend bei den kurzen Pausen in den Fragen. So mittelt sich die unspezifische Hirnaktivität heraus. Und aus den zackigen Kurven erheben sich klare Signale.
Was wir bei diesen Versuchspersonen sehr konsistent gefunden haben, sind Unterschiede im hinteren Bereich des Gehirns, sage ich mal. Also in dem Bereich, der mit visueller Verarbeitung zu tun hat.
Etwa eine halbe Sekunde nach einer Frage registrieren die Elektroden am Hinterkopf kleine Unterschiede zwischen echter Erinnerung und bloßer Suggestion. Es scheint so, als ob das Gehirn mehr Arbeit aufwenden muss, wenn es nicht auf Erinnerungsbilder zurückgreift, sondern aufgrund von Erwartungen eine neue visuelle Szene konstruieren muss. Für die Untersuchung wurden die Daten von 60 Versuchspersonen gemeinsam analysiert. Seit Sascha Tam aber weiß, worauf genau er im EEG achten muss, findet er die Spuren falscher Erinnerungen auch bei Einzelpersonen.
In unserem Fall ist es so, dass wir einen Signalunterschied gefunden haben, den wir so auch in vielleicht 45 bis 50 Versuchspersonen auch im Einzelfall so finden würden. Und das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied, der uns natürlich auch, sagen wir mal, sehr optimistisch stimmt, dass das Ganze auch etwas liefert, was man dann mit Blick auf die Forensik vielleicht irgendwann mal verwenden kann.
Im Juli 2008 wurden in Indien erstmals mehrere lebenslange Haftstrafen aufgrund von EEG-Beweisen verhängt. In einem der Fälle soll Aditi Shamra ihren Ex-Freund mit Arsen vergiftet haben. Angeblich zeigen die Daten aus dem Gehirn, dass Aditi Shamra echte Erinnerungen an die Tat hat, zum Beispiel an den Kauf des Arsens. In den USA bieten Firmen an, Lügen wissenschaftlich aufzudecken. Die Verfahren seien zu 90% akkurat, heißt es auf den Webseiten. Doch die Zahlen stammen aus Laborexperimenten. Da lügen Studenten für ein paar Dollar Honorar, kaum vergleichbar mit einem echten Mordprozess, in dem es um Leben und Tod gehen kann. Wissenschaftlich sind noch viele Fragen offen. Derweil geht in den USA der Druck für die Zulassung von EEG und Hirnscan vor Gericht nicht von der Polizei aus, sondern von Angeklagten, die so ihre Unschuld beweisen wollen.
Ja, ich denke, es ist tatsächlich insofern prinzipiell nicht so neu, als wir in der Tat auch heute schon Verhaltensmerkmale, Mimik, Gestik und zwar auf eine sehr subtile Art und Weise benutzen, um etwas über eine Person herauszufinden, was die uns vielleicht gar nicht sagen möchte.
Michael Pauen, Philosophieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin.
Wir gehen normalerweise davon aus, dass das legitim ist. Und wenn wir das jetzt mit etwas verfeinerten wissenschaftlichen Methoden machen, dann kann ich jetzt nicht sehen, warum das so was prinzipiell anderes ist, vorausgesetzt, man wahrt die Würde dieser Person und auch die ansonsten zu respektierende Privatheit ihrer Gedanken, also solcher Gedanken und Inhalte, die jetzt mit dem konkreten Fall, um den es geht, nichts zu tun haben.
Das EEG kann etwas über die Qualität der Gedanken verraten. Lüge oder Wahrheit, Erinnerung oder Einbildung, neutral oder emotional. Die eigentlichen Inhalte der Gedanken lassen sich mit dieser Methode nicht abgreifen. Viele Forscher setzen deshalb auf die Großgeräte der Neurowissenschaft, auf Tomographen, die Bilder der Aktivität des Gehirns liefern.
Das ist also so, dass es eine Musterung in der Aktivität in dem bestimmten Gehirnareal gibt. Und diese Musterung, die sich da einstellt, die kodiert, welchen Wunsch eine Person zum Beispiel gerade hat. Und um diese Muster auszulesen, muss man spezialisierte Computerprogramme verwenden, die darauf trainiert werden, diese Muster zu erkennen. Und wir können dann sagen, welchen Gedanken, zum Beispiel welchen Wunsch eine Person gerade hat.
Einen solchen Gedankenabdruck erzeugt Professor John Dylan Haynes am Berliner Bernstein Center for Computational Neuroscience mit der funktionellen Magnetresonanztomographie, englisch abgekürzt fMRI. fMRI-Geräte sind raumfüllende Apparate. Die Versuchsperson liegt möglichst bewegungslos in einer engen Röhre in der Mitte. Gemessen wird mit Hilfe spezieller Magnetfelder die Verteilung des sauerstoffreichen Blutes im Gehirn. Allerdings ist fast das gesamte Gehirn ständig am Arbeiten. Eine einzelne fMRI-Aufnahme ist deshalb nicht zu interpretieren. Die Forscher vergleichen immer zwei Aufnahmen, etwa eine beim Dösen im Tomographen mit einer beim Kopfrechnen. Die Unterschiede zeigen dann Gebiete, die wohl an mathematischen Operationen beteiligt sind. Die so errechneten bunten Bilder aus dem Gehirn sind aber nie exakte Abbilder des Denkens. Es sind wissenschaftliche Modelle, die mit Vorsicht interpretiert werden müssen. In Berlin sollten die Versuchspersonen im Scanner etwas ganz Einfaches tun. Sich frei entscheiden, mit der rechten oder linken Hand einen Knopf drücken. Die Aufnahmen der Hirnaktivität durchforstete John Dylan Haynes dann nach dem Gedankenabdruck der Entscheidung. Die Computer mussten lange laufen. Am Ende wurden sie fündig. Die Entscheidung rechts oder links lässt sich aus dem Gehirn auslesen. Die Zeichen sind sogar zu erkennen, bevor sich die Versuchsperson der Entscheidung selbst bewusst wird.
Wenn eine Person sich zu einem Zeitpunkt null entscheidet, dann sind wir dazu in der Lage, bereits 7 Sekunden vor einer Entscheidung vorherzusagen, wie sich jemand gleich entscheiden wird.
Allerdings nur mit einer Trefferrate von 60%. Kaum besser, als wenn der Hirnforscher einfach geraten hätte.
Wir können das allerdings noch sehr stark verbessern, wenn wir ein Mustererkennungsverfahren nehmen, das auf den individuellen Probanden zurechtgeschnitten ist. Und dann können wir das nochmal wesentlich erhöhen, 80% zum Beispiel.
7 Sekunden, bevor die Versuchsperson sich bewusst entscheidet, findet sich ein Gedankenabdruck im Gehirn, der diese Entscheidung mit 80%iger Wahrscheinlichkeit voraussagt. Heißt das, wir sind nur Automaten? Marionetten an den Fäden der Nervennetze?
Wenn ich sage, ich erlebe mein Unbewusstes als etwas von mir Getrenntes, dann werde ich sagen, dass ich quasi diesen unbewussten Prozessen hilflos ausgeliefert bin. Wenn ich allerdings eine Einheit wahrnehme zwischen meinen unbewussten Prozessen und meinem Erleben, meinem Ich, dann werde ich da kein Problem damit haben, die Verantwortung auch auf diese unbewussten Hirnprozesse auszudehnen. In meinen Augen zählt zu der Person das Ganze, die bewussten und die unbewussten Prozesse.
Die Frage des freien Willens ist philosophisch hoch umstritten. Die Experimente der Gedankenforscher liefern jetzt ein paar zusätzliche Argumente. Ihre Bedeutung wird derzeit in langen Abhandlungen erörtert. Trotz aller Fortschritte, der Philosoph Michael Pauen ist nur eingeschränkt beeindruckt von den wissenschaftlichen Gedankenlesern.
Man schränkt mit künstlichen Mitteln, so wie das in dem Experiment nun mal unvermeidlich ist, die Anzahl der Gedanken, die man da haben kann, von vornherein sehr, sehr stark ein, häufig auf nur 2 Alternativen und kann dann eben mit den Methoden der Hirnforschung feststellen, welche der beiden Alternativen von der Person im Moment gedacht wird. Das ist natürlich kein Gedankenlesen, so wie wir es normalerweise verstehen würden, wo die Zahl der Alternativen eben gerade nicht beschränkt wird.
Den Raum der lesbaren Gedanken haben Forscher aus Berkeley, Kalifornien derweil dramatisch geweitet. Sie lesen mit dem Hirnscanner aus, was die Versuchspersonen gerade sehen und können dabei nicht nur zwischen 2, sondern zwischen 100, vielleicht sogar 1000 Alternativen recht sicher unterscheiden. Das erfordert allerdings einen hohen Aufwand. Die Versuchspersonen mussten im Scanner erst einmal 1700 Fotos betrachten. Landschaften, Bäume, Gesichter, Tiere. Aus den Reaktionen des Gehirns ließ sich für jeden Probanden ein individuelles Modell der Bildverarbeitung in seinem Kopf ableiten. Mit seiner Hilfe konnte der Computer allein aus der Gehirnaktivität ableiten, welches von 120 Bildern die Person gerade betrachtete. Wohlgemerkt, die Testbilder waren den Probanden bis dahin unbekannt. Die Erkennungsrate trotzdem 90%.
Mit den Verfahren zur Mustererkennung war es bisher erforderlich, dass man für jedes Bild oder für jeden Gedanken, den eine Person hat, das Muster der Hirnaktivität kennen muss, um es auslesen zu können. Was diese Verfahren jetzt zeigen, ist, dass man möglicherweise ein paar Beispielgedanken messen kann und dass man aus diesen Referenzpunkten im Gehirn auf ganz viele andere Gedankenmuster schließen kann. Das heißt, man müsste dann nur ein paar kurze Messungen machen und könnte dann eine große Vielzahl von möglichen Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen.
Heimatschützer sehen hier ein großes Potenzial. Wer eine Bombe in ein Flugzeug schmuggelt, wird an Bombe denken. Und das sollten empfindliche Messgeräte in Zukunft aus der Ferne aufzeichnen können. Die NASA arbeitet an nicht-invasiven neuroelektrischen Sensoren, die in die Sicherheitsschleusen eingebaut werden sollen. Einen Schritt weiter geht ein russisch-kanadisches System. SSRM-Tech nutzt einen Bildschirm, der einen normalen Film oder die Flugzeiten zeigt, auf dem aber gleichzeitig Worte wie Bombe aufblitzen. Bewusst werden sie nicht wahrgenommen. Die in den Hirnströmen der Passagiere versteckten Reaktionen aber könnten Terroristen enttarnen.
Sich vorzustellen, dass man vor einem Flughafen ein Gerät aufbaut, dort die Passagiere durchschickt und dann auf einem Bildschirm sieht, woran die Personen denken, das ist also absolut utopisch.
Sascha Tam.
Insbesondere, wenn wir dann auch noch daran denken, dass es ja nicht nur darum geht, vielleicht zu sehen, aha, die Person denkt an eine Waffe zum Beispiel, sondern wir müssten ja auch noch wissen, warum sie das tut und welche Absicht sie damit verfolgt. Das kann genauso gut ja der Fall sein, dass es ein Sicherheitsbeamter ist oder eine Person, die vorher in der Zeitung gerade etwas über Waffen gelesen hat und deswegen besorgt ist, dass Waffen an Bord sein könnten oder jemand, der zu einer Waffenausstellung fahren will.
Die Gedankenforscher müssen abwägen. Soll ihr System für viele Menschen anwendbar sein, kann es nur einfache, allgemeine Reaktionen auslesen. Und die sind selten eindeutig. Suchen Sie dagegen nach konkreten Informationen, müssen Sie Ihre Computermodelle auf die Besonderheiten des Gehirns der jeweiligen Person einstellen. Die dafür nötigen Messungen stört schon ein Kopfwackeln oder ein gezieltes Abschweifen der Gedanken. Für den Philosophen Michael Pauen der beste Garant für die Freiheit des Einzelnen.
Dass das zu einem praktischen Problem wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also einfach, weil der Aufwand, den man selbst in so einer Science-Fiction-Situation treiben müsste, einfach noch derart groß wäre, dass das nur in Ausnahmefällen und dann in jedem Falle nur mit dem Willen und dem Einverständnis der Person gemacht werden könnte.
Der einfachste Weg, die Gedanken eines anderen kennenzulernen, ist die Frage, woran denkst du? Die Antwort fällt allerdings manchmal schwer. So eindeutig ist der Inhalt des eigenen Geistes oft gar nicht. Im freien Strom des Bewusstseins, im Wechsel der Assoziationen, Erinnerungen, Überlegungen. Das ist für den Philosophieprofessor Thomas Metzinger aus Mainz entscheidend. Schließlich zieht die Psychologie inzwischen in Zweifel, dass wir immer wissen, was wir denken.
Das heißt, auch diese alte kartesianische Idee, dass der Geist ein leuchtender Innenraum ist, in dem ich alles klar erkenne und mich nicht über mich selbst täuschen kann, ist eigentlich auch nicht mehr haltbar. Wenn das kleine Kind hinfällt und sich mit ausdruckslosem Gesicht umschaut, wie schlimm war das denn jetzt eigentlich, dann hängt es wirklich davon ab. Wenn die Mutter einfach nur lacht, dann wird das Kind auch lachen und denken, es ist nur was sehr Überraschendes passiert. Wenn die Mutter sich sehr erschreckt, fängt das Kind sofort an zu weinen, weil es seinen eigenen emotionalen Zustand überhaupt erst sozial determiniert.
Dem Erwachsenen hilft der Psychoanalytiker, seine Gefühle zu interpretieren. Sie zu Gedanken zu verfestigen.
Das heißt, eine falsche Vorstellung ist, dass die Inhalte von Gedanken zu allen Zeitpunkten immer schon feststehen und einfach so ausgelesen werden können.
Für den Philosophen ein Problem, nicht aber für die Praktiker. Sie verfolgen jede neue Entwicklung und stellen fest, man muss Gedanken gar nicht in all ihrer Komplexität auslesen. Man kann auch schon mit Bruchstücken etwas anfangen. Ein solcher Praktiker ist Dr. Adrian Owen von der Universität im englischen Cambridge. Er arbeitet mit Menschen, denen die direkte Kommunikation verbaut ist. Patienten im Wachkoma. Sie liegen da, bewegungslos. Ihre Augen wandern ziellos durch den Raum. Wenn sich daran über Jahre nichts ändert, stellt sich die Frage, soll der Körper noch künstlich am Leben gehalten werden? Adrian Owen legt Koma-Patienten in den fMRI-Scanner, um in ihrem Gehirn nach Spuren des Bewusstseins zu suchen. Er bittet sie, sich vorzustellen, Tennis zu spielen oder im Geist durch ihr Haus zu gehen. Bei einigen Koma-Patienten wird bei den Tennisaufgaben immer das Bewegungszentrum des Gehirns aktiv. und bei der Aufgabe mit dem Haus immer eine Region, die für die räumliche Orientierung zuständig ist. Und wenn Sie an gar nichts denken sollen, dann verschwinden diese leuchtenden Regionen auf dem Bildschirm des Hirnscanners. Dieses Ergebnis lässt sich kaum anders erklären, als dass die Patienten bewusst den Anweisungen folgen.
Es ist ein typisches Beispiel dafür, wie neuere empirische Forschungen direkt ethisch relevant sind und traditionelle Vorstellungen über den Haufen werfen, die immerhin in den USA 12.000 bis 15.000 Patienten pro Jahr betreffen.
So Thomas Metzinger. Bisher wurden erst wenige Koma-Patienten so untersucht. Und längst nicht alle zeigten Hinweise auf ein in einem bewegungslosen Körper eingesperrtes Bewusstsein. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen nur noch dahin vegetieren. Es könnte schlicht sein, dass ihr Gehirn zum Zeitpunkt der Untersuchung geschlafen hat. Andererseits ist ein positives Ergebnis ein starker Hinweis auf einen wachen Geist, der versucht, auf seine Existenz aufmerksam zu machen. Wenn ihm das mit Hilfe der modernen Gedankenleser gelingt, profitieren die Patienten. Davon ist Adrian Owen überzeugt.
Well, I can give you one concrete example. The very first patient that we saw nearly 10 years ago now.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die erste Patientin, die wir vor 10 Jahren untersucht haben und deren Gehirn reagierte, war wirklich bemerkenswert. Einige Monate nach der Untersuchung wachte sie aus dem Koma auf. Sie konnte sich nicht an die Untersuchung im Hirnscanner erinnern, aber sie sprach viel darüber, wie sie in der Klinik behandelt wurde. Die Menschen dort wussten, dass sie noch geistige Restfunktionen hatte, dass sie Gesichter erkennen konnte. Und das, so glaube ich, hat beeinflusst, wie sich die Leute um sie kümmerten.
Als alltagstauglicher Kommunikationskanal kann der Hirnscanner nicht dienen. Dazu sind die Geräte zu umständlich. Weltweit wird deshalb an einfachen EEG-Systemen geforscht, zum Beispiel an der Berliner Charité. Die Verfahren sind fast praxisreif, so Professor Gabriel Curio.
Der praktische Einsatz in der Patientengruppe von Querschnittsgelähmten, die wir in Berlin untersucht hatten, sah so aus, dass es möglich war, innerhalb eines ersten Tages einen Cursor auf einem Bildschirm verschieben zu lassen.
Solche EEG-Schnittstellen haben das Potenzial, den Massenmarkt zu erobern, Maus und Tastatur Konkurrenz zu machen. Die australische Firma Emotive Systems hat eine Art elektrodenbestückten Fahrradhelm vorgestellt, der es Computerspielern erlauben soll, sich mit Gedankenkraft durch virtuelle Landschaften zu bewegen. Noch dieses Jahr wird er für rund $300 zu haben sein.
Wenn wir EEG-Versuche im Fahrzeug machen, ist es besonders wichtig, dass wir die gesamte Fahrer-Fahrzeug-Interaktion irgendwie messen können. Wir müssen sie ja kontrollieren. Dazu haben wir in dem Fahrzeug analoge Sensoren verbaut, wie einen Lenkradwinkel. Wir sind in der Lage, die gesamte Pedalerie zu filmen, als auch die Blickbewegung des Fahrers.
Ein Kombi, vollgestopft mit Computern und Messtechnik, fährt durch Berlin. Am Steuer Diplom-Ingenieur Sebastian Welke. Auf seinem Kopf sitzt eine EEG-Haube mit 64 Elektroden. Jede Reaktion der Hirnströme wird verfolgt und später im Zentrum Mensch-Maschine-Systeme an der Technischen Universität analysiert. Sebastian Welke will herausfinden, was im Kopf vorgeht, wenn es brenzlig wird. Und zwar bevor der Arm das Lenkrad herumreißt oder der Fuß die Bremse niederstößt.
Sie müssen sich vorstellen, wir fahren jetzt an, wir konzentrieren uns auf die Ampel. Die Ampel wird grün, wir fahren los. Plötzlich springt ein Kind auf die Straße zwischen zwei parkenden Autos. Was tun wir? Die Entscheidung, auszuweichen, wird zuerst im Kopf präsent. Das Gehirn des Fahrers ist die schnellste Entscheidungsfindung. Hier macht es Sinn, nach Informationen zu suchen. Hier könnten wir einem Fahrerassistenzsystem, einem Lenkassistenten, die zusätzliche Informationen geben, was der Fahrer beabsichtigt.
Wie viel Zeit kann man dadurch gewinnen?
Wir sind hier im Bereich von absoluten Millisekunden. Es können aber genau diese entscheidenden Millisekunden sein, die uns dabei helfen, dann eventuell wirklich das Leben des Kindes zu retten.
Bei den Fahrten durch Berlin will Sebastian Welke nur die Hirnprozesse bei normalem Fahrbetrieb erfassen. Beim Beschleunigen, Kuppeln, Lenken, Bremsen. Den Ernstfall stellt der Autofan, der privat auch Rennen fährt, auf einer Teststrecke nach. Ein großer, plötzlich auf die Fahrbahn geworfener Ball repräsentiert dann das Kind. Und tatsächlich, aus den EEG-Daten lässt sich schon vor der Handlung ablesen, wie der Fahrer gleich reagieren wird.
Wir haben erste Hinweise und Indikatoren bekommen, dass wir in der Lage sind, eine Sekunde bevor der Fahrer am Lenkrad dreht, diese Information im Gehirn schon vorliegt. Wir bewegen uns momentan im Bereich von um die 70-75%. Das ist natürlich für ein reales System zur Unfallvermeidung noch viel, viel zu schlecht. Hier müssen wir noch sehr viel Arbeit leisten, um die Systeme sehr viel robuster zu machen.
Autos sind ein Massenmarkt, da kommt es auf robuste Signale an, nicht auf die Entschlüsselung individueller Gedanken. In einem ersten Schritt sollen die Daten aus Berlin dazu beitragen, bestehende Assistenzsysteme zu verbessern. In 5 Jahren dann soll das Auto im Notfall schon direkt auf das Gehirn des Fahrers reagieren können. Ob sich die Verkehrsteilnehmer aber in die Gedanken schauen lassen wollen, ist völlig offen. Schließlich machen sie damit ein Stück weit ihren Geist zugänglich. Und dass diese Gehirndaten unter allen Umständen privat bleiben, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich könnten sie nach einem Unfall helfen, die Schuldfrage zu klären.
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man über einen Datenschutz für das Gehirn nachdenken muss.
John Dylan Haynes fordert grundsätzlich so etwas wie eine geistige Privatsphäre.
Wir müssen uns also fragen, wollen wir es überhaupt erlauben, dass mittels der Hirnaktivität einer Person auf deren Gedanken geschlossen wird, zum Beispiel vor Gericht oder zum Beispiel für kommerzielle Zwecke, also zum Beispiel zur Optimierung eines bestimmten Produktes. Und da bin ich der Meinung, da sollten wir tatsächlich über einen Datenschutz nachdenken für das Gehirn.
Ich glaube, das Brisante sind eigentlich nicht diese neuen forensischen Neurotechnologien, die werden kommen in den nächsten 20 bis 50 Jahren. Die Frage ist einfach, in welchem gesellschaftlichen Kontext kommen diese Technologien zum Einsatz?
Der Philosoph Thomas Metzinger.
Werden die einfach an eine kapitalistische Verwertungslogik angedockt und Marktmechanismen unterworfen, um Menschen besser auszubeuten? Kommen sie zum Einsatz in einem demokratisch legitimierten Staat, in einer offenen Gesellschaft? Kommen sie in Geheimdiensten, die schlecht kontrolliert sind, zum Einsatz oder in Folterregimes? Das sind die eigentlichen Fragen. Und das sind ganz klassische politische, ethische Fragen dann.
Wo die Geheimdienste sich als wissenschaftliche Gedankenleser versuchen, ist geheim. Bekannt ist aber, dass zum Beispiel das US-Militär ein Programm namens Augmented Cognition, unterstütztes Denken, mit Millionenbeträgen fördert. In einem ersten Schritt soll direkt im Gehirn überwacht werden, ob Soldaten noch geistig fit für den Einsatz sind. Das nächste Ziel, synthetische Telepathie. Statt ins Mikrofon zu sprechen, soll der Soldat seine Nachrichten nur noch denken. Lautlos und unauffällig. Am Ende steht die direkte Verbindung zwischen Kämpfer und Waffe. Der Pilot, der seinen Kampfjet gedankenschnell steuert. Der Heckenschütze, der im Kopf abdrückt.
Davor ist dringlich zu warnen. Man muss klar sagen, dass diese Schnittstellen diese Spezifität nicht haben. Das Problem ist auch, dass selbst ein Gedanke, den man fasst, noch einer inneren Regulation unterliegt. Man kann das ein mentales Veto nennen. Wäre es jetzt so, dass sehr schnell das bloße Fassen des Gedanken ausgelesen wird, wird er umgesetzt, bevor man selber nochmal sein inneres Veto einlegen kann, um einen Knopf eben unter Umständen nicht zu drücken.
Handeln ist mehr als Denken, betont Gabriel Curio. Doch für ein EEG sieht die Vorstellung einer Tat kaum anders aus als der Entschluss, sie zu begehen. Der Geist hat mehr Dimensionen, als ein Gehirnscanner abbilden kann. Das wird aber niemanden daran hindern, Gedankenbruchstücke abzuschöpfen und zu nutzen.
Sie hörten »Ich sehe was, was du dir denkst«, die modernen Gedankenleser von Volkart Wildermuth. Es sprachen Hüseyin Michael Çırpıcı, Isis Krüger und Richard Hucke. Regie und Produktion Peter Schilzke. Redaktion Christiane Knoll.